Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Bonjour mes amis, ihr lieben Freunde, ihr kennt mich nicht. Ich bin Maître Robert, ein Spitzenkoch aus Frankreich. Zu Hause in Frankreich, ich habe ein Lokal mit drei Hauben und ich werde euch heute so richtig auftischen, weil eure Pasteur René Schubert hat mich eingeladen, für euch so richtig mal aufzutischen und aufzukochen. Meine Lieblingszutaten normalerweise, das ist Austern, Müscheln, Weinbergschnecken, Aubergine, Bouillabaisse, Mayonnaise, Schimmelkäse, alles, was ihr euch erträumen könnt. Aber damit ich so richtig für euch aufkochen kann, muss ich zuerst wissen, eure Lieblingsspeise. Und da frage ich in der ersten Reihe, Lüki, was ist deine Lieblingsspeise?
Ganz unvoreingenommen Gulasch.
Gulasch, quelle coïncidence, was für ein Zufall, wir haben ein Gulasch hier. Wer hätte das gedacht? Lüki, quelle surprise, was für eine Überraschung. Und ich weiß, ihr liebt meine französische Akzent, ist so wunderbar zuzuhören, stundenlang, tagelang, wochenlang, aber auf Dauer ist es dann doch ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, es ist dann doch besser für euch und auch für mich, wenn ich wieder ganz normal weiterspreche. Stichwort Lieblingsspeise. Ja, ich bleibe noch ein bisschen in diesem Outfit, das passt ganz gut. Lieblingsspeise. Was heißt Lieblingsspeise? Ich habe eine Definition mitgebracht, die wir gleich sehen. Die Lieblingsspeise. Was ist eine Lieblingsspeise? Ja, das ist der Titel. Die Lieblingsspeise ist das, was man ohne Bedenken ständig mit Genuss zu sich nehmen will. Ohne Bedenken. Oder ich sage es mal Gulasch, aber setz deine Lieblingsspeise bitte ein. Veggie-Burger oder grünen Salat oder Austern oder was auch immer. Ohne Bedenken. Gegen deine Lieblingsspeise hast du keine Bedenken, oder? Da überlegst du nicht, was spricht dagegen? Ein Gulasch zu essen? Nee, ich esse es. Ständig, also man kann nicht genug kriegen davon, oder? Von der Lieblingsspeise. Also irgendwann schon, ja, zugegebenermaßen, aber am nächsten Tag geht es schon wieder. Mit Genuss, die Lieblingsspeise genießt du. Das lässt du dir auf der Zunge zergehen. Das ist jedes Mal wieder, ach, ist das gut. Zu sich nehmen, also du schaust sie nicht an, die Lieblingsspeise, sondern du nimmst sie zu dir. Du nimmst sie rein in dein Leben, sie wird Teil von dir selber. Und du willst, niemand muss dich zwingen, deine Lieblingsspeise zu essen, oder? Mit der Pistole und sagen, iss sie. Und sagt, na eh, ich esse sie eh, schmeckt mir eh. Das ist die Lieblingsspeise. Und ich sage jetzt gleich zu Beginn auch den Satz der Message. Das ist praktisch für die, die nach 10 Minuten schon müde werden oder am Handy spielen müssen. Ich habe schon am Anfang, das hält nicht, habe schon am Anfang den vollen Genuss, ich lege das da drauf. Denn der Satz der Message lautet wie folgt. Na, das ist er nicht, es kommt noch ein anderer Satz. Jesus ist die Lieblingsspeise deiner Seele. Das Gulasch oder was auch immer es ist, ist die Lieblingsspeise deines Körpers und auch deines Geschmacksempfindens. Aber deine Seele hat eine ganz andere Lieblingsspeise. Und die Lieblingsspeise deiner Seele ist Jesus. Das gilt für jeden Christen. Ob du Jesus, für jeden Christen oder auch jeden, der mit Jesus gar nichts am Hut hat, für jeden Moslem, für jeden Hindu, für jeden Atheisten, Kommunisten, Journalisten, Internisten, egal. Für sie alle gilt in Wahrheit, ist Jesus die Lieblingsspeise der Seele jedes Menschen. Weil wir sind dafür geschaffen und wir sind alle vom gleichen Gott geschaffen und haben alle die gleiche Lieblingsspeise für unsere Seele. Und auch wenn du sagst, ja, Jesus ist doch mausetot und was soll ich mit dem anfangen? Trotzdem, es ist so. Auch wenn du das glaubst, es ist egal. Jesus ist die Lieblingsspeise der Seele. Glaub es mir. Er selber hat gesagt, was hat er gesagt? Nein, ja, genau, das hat er noch nicht selber gesagt, aber danke, das ist das, was in der Bibel drüber steht. Und da steht über Gott, ja, wie von Mark und Fett wird meine Seele von dir gesättigt. Und in einer anderen, etwas moderneren Übersetzung, ja, wie mit köstlichen Speisen, so machst du Gott mich glücklich. Oder in einer englischen Übersetzung, die ich auch sehr schön finde, you are such a rich banquet of pleasure to my soul. So redet eine Seele zu Gott, die ihn kennengelernt hat, die ihn lieben gelernt hat. Du bist ein reichhaltiges Festmenü, Festbankett voller Freude für meine Seele. Das ist genau das, du bist die Lieblingsspeise meiner Seele im Grunde. Sagt genau das Gleiche aus. Und jetzt das, was Jesus dazu gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Jesus erwiderte, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Ihr seht, es geht um Leben. Er ist lebendig und wir sollen leben. Er ist Brot und wir sollen ihn essen. Manchmal gehen wir mit Jesus vielleicht so um, wie auch so mit einem Gulasch. Ja? Wir schauen das Gulasch an und sagen, ich will dich verstehen, Gulasch. Ich will dich durchdringen, Gulasch. Ich will alles wissen über dich, Gulasch. Ich will dich analysieren. Und das Gulasch sagt, iss mich einfach. Du brauchst mich nicht verstehen. Iss mich einfach. Und du wirst verstehen, was ein Gulasch ist. Und so ähnlich ist es auch mit Jesus. Wir stehen manchmal vor ihm und sagen, ich will alles verstehen. Und das in der Bibel verstehe ich nicht. Und ich verstehe nicht dieses. Und ich will dich begreifen und ich will dich durchschauen. Und Jesus sagt, nein, genieß mich einfach. Iss mich. Er hat das selber gesagt, wer dieses Brot nicht isst, wer mich nicht hineinnimmt in sein Leben, und darüber werde ich noch einiges sagen nachher, wie das geht, wer das isst, kriegt das ewige Leben. Wer mich hineinnimmt, kriegt ein Leben in höchster Qualität. Ewig ist ja nicht so sehr eine Zeitangabe für immer, sondern es ist eine Qualitätsangabe. Was für eine Art von Leben man lebt. Ein ewiges oder ein normales, irdisches. Wir wollen Jesus immer verstehen und er sagt, na, iss mich, genieß mich. Dafür bin ich eigentlich gekommen. Ich bin gekommen, um gegessen zu werden. Und wenn du sagst, ja, schön, das klingt gar nicht so schlecht, aber wie geht denn das? Was soll ich da jetzt machen? Ja, dann gibt es ein paar Schritte dazu, die ich dir zeigen möchte. Der erste ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, nämlich genieße dich selbst. Der Genuss Gottes fängt damit an, dass du dich selber genießt. Vielleicht denkst du dir, ja, ich kann mich akzeptieren, ich kann mich annehmen, jetzt bin halt nun mal da, was soll ich machen? Ich sage, nein, das ist, genieß dich. Genieß, dass es dich gibt. Setz dich mal hin und überleg, wie gut es ist, dass du existierst, dass du lebst. Schau, in meinem Fall, die Welt ist Jahrtausende ohne mich ausgekommen, hat sich irgendwie durchgewurschtelt. Aber am 21. Juli 1972 hat sich das fundamental geändert. Triumph, ich war da. Und ich gehe da nicht mehr weg. Ja? Nie wieder. Jesus hat mir ewiges Leben gegeben. Ich gehe nie wieder weg. Und das kannst du auf dich auch beziehen. Triumph, du bist da. Gott hätte Billionen, Billiarden von Menschen schaffen können. Hat alle nicht erschaffen, aber dich hat er erschaffen. Das ist ein Riesenadel, eine Riesenwürde, die dich auszeichnet. Gott hat sich entschieden, dich zu schaffen. Genieß es auch. Wenn dir selber vor dir graust, dann wirst du auch den Schöpfer nicht ehren können. Wenn du dich selber nicht liebst, wirst du auch Gott nicht lieben können. Und wenn du sagst, ja, aber die Sünden und die Fehler und die Schattenseiten in meinem Leben, die kann ich nicht lieben, sag ich, nein, das brauchst du nicht lieben. Aber das bist auch nicht du. Du bist nicht deine Sünden. Du bist nicht deine Fehler. Du bist nicht deine Krankheit. Du bist nicht deine Behinderung. Du bist du. Und das kannst du lieben. So wie du bist, kannst du dich lieben und sollst du dich lieben. Das ist, was Jesus uns möglich macht, dass wir uns annehmen und wirklich genießen können. Und dann kommst du zu diesem Dreierschritt, in den er uns hineinführen will, dass du dir sagst, ich bin, ja, bist da, klar. Ich bin ich und ich bin gerne ich. Dort will Gott dich hinbringen, wenn du nicht eh schon dort bist. Wenn du schon da bist, super. Ansonsten, das ist das Ziel, nur das erste Zwischenziel. Ich bin gerne ich. Und vielleicht setz dich hin heute am Abend. Ganz allein, hör mal deinem Atem zu, spür dein Herz schlagen, schau deine Finger an, fahr das selber über die Haut und sag, wow, ich bin da, es gibt mich. Ich bin eine Tatsache, die Gott geschaffen hat. Was für eine Würde ist das? Wie schön ist das? Ich bin da, es gibt mich. Das ist der Anfang. Wenn du dich selber genießt, wird es dir viel leichter fallen, auch Gott zu genießen. Es wird anders gar nicht gehen. Wieso darfst du dich selbst genießen? Dürfen wir das überhaupt? Ist das erlaubt? Ja. Weil, und das ist der zweite Schritt, Gott genießt sich selbst. Für mich war das ein riesen Game-Changer in meinem Glaubensleben, als ich begriffen habe, Gott ist glücklich. Wir haben manchmal vielleicht so ein Bild, ja, der ist auch manchmal sauer über die Menschheit und was da wieder schief läuft und was sie alles tun und nicht gläubig genug sind. Und dann ist er ein bisschen ärgerlich oder zornig. Oder in unserem Leben vielleicht, dass er sagt, naja, du, letzten Montag, da habe ich mich schon sehr geärgert über dich. Also ich war schon knapp dran, aber naja. Nein, nein. Gott ist in sich und mit sich völlig glücklich. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sind so eng zusammen und sind so voller Liebe füreinander, dass Liebe rausquillt ständig. Die sind so herzlich, so schön, so rein miteinander. Dass allein das schon anbetungswürdig ist. Wenn es so ein Lebewesen gibt, mit dem will ich Kontakt haben. Ja? Mit dem will ich zu tun haben, der in sich so glücklich, rund, vollständig, zufrieden. Alles ist, was du dir vorstellen kannst. Er findet manches, was in der Welt vor sich geht, nicht schön. Das macht ihn nicht glücklich, aber in sich ist Gott glücklich und er genießt sich selbst. In der Bibel steht, der Geist Gottes erforscht die Tiefen Gottes. Der Gott denkt über sich selber nach. Und was er da sieht, ist nur schön und ist nur gut und ist nur rein. Wie sollte ein vollkommener Gott nicht glücklich sein? Stell dir vor, du bist allmächtig. Ja? Großer Gedankensprung, aber versuch's mal. Du bist allmächtig, du bist allwissend. Niemand kann dir was dreinreden. Du kannst machen, was du willst. Dir gelingt alles mühelos. Würdest du dich nicht genießen, wenn du so ein Lebewesen wärst? Und das ist Gott. Er ist so. Er genießt sich selbst. Er ist mit sich ganz im Reinen, ganz rund. Er genießt sich selbst und deswegen darfst auch du dich als Ebenbild Gottes auch genießen. Du bist nicht vollkommen, dir gelingt nicht alles, du weißt nicht alles, etc., etc. Das verlangt Gott auch nicht von dir, sondern du darfst dich so genießen, wie du bist, mit allen Beschränkungen, mit allen Grenzen. Und trotzdem darfst du dich genießen, weil Gott auch sich selbst genießt. Das Dritte, was daraus folgt oder was ich dir sagen will, ja, Gott genießt auch dich. Der genießt nicht nur sich und sagt, die Menschen sind immer wurscht, sondern sagt, na, ich liebe meine Menschen, ich liebe meine Geschöpfe. Als Gott die Welt geschaffen hat, sagt die Bibel am Ende, wie er fertig war, hat er einen Tag geruht. Und wir dürfen das nicht so verstehen, dass Gott so fix und fertig war von dieser ganzen Schöpferei und gar nicht mehr gewusst hat, was er machen soll. Und ich sagte, jetzt brauche ich Pause, bevor ich den nächsten Kosmos schöpfe. Ja, mache ich mal eine Pause. Ich glaube, Gott hat sich zurückgelehnt wie ein Künstler und hat sein Kunstwerk angeschaut und hat es genossen. Er hat gesagt, wow, was ich alles kann, was mir alles gelingt, wie schön das ist, wie gut das ist. Gott hat es genossen. Und wenn du mit Jesus lebst, wenn er in dir lebt, wenn du in ihm lebst, dann hat Gott auch dir noch, in dir nochmal was Neues geschaffen. Jesus sagt, du bist eine neue Kreatur, du bist neu geboren worden, du bist eine Neuschöpfung mit Jesus. Sonst nicht, mit ihm. Aber wenn das so ist in deinem Leben, dann bist du eine neue Schöpfung. Und auch da lehnt sich quasi Gott zurück und genießt, was er an dir geschaffen hat. So wie an diesem siebten Tag an der Anfangsschöpfung. Er schaut sich an, was er in deinem Herzen schon verändert hat. Was er schon geschafft hat bei dir. Was schon zum Guten verändert wurde. Und genießt das. Es hat ihn viel gekostet. Es hat ihn seinen Sohn am Kreuz gekostet. Und er genießt, was daraus werden konnte, was daraus geworden ist in deinem Herzen, in deinem Leben. Du bist ein Genuss für Gott, wenn du an ihn glaubst und wenn du ihn liebst. Du bist ein Genuss für Gott und kein Ärgernis. Und wenn du was falsch machst und dir denkst, ui, jetzt kommt vielleicht eine Strafe, dann sagt er, nein, in der Bibel steht, die Strafe liegt auf Jesus, damit wir Frieden haben. Es gibt keine Strafe. Die Strafe liegt auf ihm und dort geht sie auch nicht mehr weg. Wenn du in Jesus bist, wenn er in dir lebt und du das möchtest, Gott genießt dich. Naja, und aus dem, du genießt dich, Gott genießt sich, Gott genießt dich, dann folgt das logisch in den vierten Schritt hinein, wo jetzt sagen, nein, ich möchte, ganz wichtig, Bibelaussagen zu Gott genießt dich. Wenn jemand jetzt noch sagt, ja, Robert, das klingt alles schöner, kommt das auch in der Bibel vor? Dann sage ich, ja, es kommt vor. Schon im Alten Testament sagt, im Propheten Zephania steht, begeistert freut sich Gott an dir. Es wird hier über das Volk Israel gesprochen, wenn es sich zu Gott umkehrt. Aber das ist ja das, was wir auch gemacht haben, wenn wir mit Jesus leben. Wir haben uns zu Gott umgekehrt. Und dann gilt das für dich. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubel über dich. Also er ist gleichzeitig sprachlos und andererseits doch auch jubelt er laut. Also Gott kann das irgendwie gleichzeitig. Und das gilt dir. So sieht dich Gott. Ich habe Gott mal gefragt, hat mich einfach interessiert, frage ich Jesus, wie siehst du mich? Jesus, wie siehst du mich eigentlich? Und ich habe sehr schnell die Antwort bekommen, Robert, mit Freude. Und das sagt er nicht nur mir, da kannst du deinen Namen einsetzen. Setz deinen Namen ein. Luki, Franz, mit Freude. Glaub es doch. Ich sehe dich mit Freude, sonst gäbe es die gar nicht. Wenn ich dir nicht wollen hätte, hätte ich dir nicht gemacht. Das ist ganz einfach. Aber Gott wollte dich und deswegen sitzt du da. Oder hörst zu, bist online in Linz. Hallo Linz, wir grüßen euch, sind auch heute dabei. Wir freuen uns über euch und jeden, der zuschaut. Gilt auch alles für dich. Gott freut sich, dass du da sitzt, wo immer du auch sitzt. Oder stehst, oder was auch immer. Das ist das Erste, diese Jubelrufe. Und dann geht es weiter. In den Psalmen steht über Gott, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Gott denkt ständig über dich nach. Er denkt ständig über dich nach. Du bist Teil von seinem Leben geworden, von seiner Realität geworden. Schau, das ist wie, wenn wir Eltern werden. Auf einmal ist ein Kind da und das ist jetzt Teil unseres Lebens. Das geht nicht mehr weg. Ich werde für immer Vater sein. Und das wird für immer mein Kind sein. Und so ist es auch mit dir und Gott. Du bist Teil von seinem Leben geworden, von seiner Realität, von seinen Gefühlen, von seiner Hinwendung. Und es wird sich auch nie wieder ändern. Du wirst für immer Teil von Gottes Leben, von seinen Gedanken sein. Wie kostbar sind diese Gedanken? Sie sind unendlich viele. Und was sind das für Gedanken? Das sagt Gott selber. Er sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und das ist das, wonach sich diese Welt auch so sehnt. Zukunft und Hoffnung. Wer das in sich schon abgetötet hat und sagt, mir spricht das nicht so an, Gedanken der Zukunft und der Hoffnung, sage ich, uiuiui, das ist nicht sehr gesund, sich nicht mehr nach Zukunft sehnen, keine Hoffnung mehr haben wollen. Aber wenn du das spürst, sagst du, ich möchte gern Zukunft haben, ich möchte Hoffnung haben, hier ist sie zu finden. Hier sind die Gedanken Gottes für dich, für deine Zukunft, für deine Hoffnung. Und jetzt geht's weiter. Wirklich in diesen vierten Punkt, genieße Gott. Nach all dem, was du sagst, ich genieße mich, Gott genießt sich, er genießt auch mich, dann darf auch ich Gott genießen. Dazu möchte ich auch eine schöne Aussage über den Sinn eures Lebens sagen. Ja? The chief end of man is to glorify God by enjoying him forever. Also das Hauptziel des Menschen ist es, Gott zu ehren, indem wir ihn genießen. John Piper ist nicht irgendein schwärmerischer Spinner, der schöne Worte macht. Er ist einer der tiefgründigsten, auch konservativsten christlichen Denker dieser Zeit, wage ich zu sagen. Du ehrst Gott am meisten, indem du ihn genießt und sagst, wow, wie gut bist du, wie schön bist du, wie gut ist es mit dir, was du alles kannst, was du alles bist, was du alles sagst. Hier steht nicht by serving him forever. Und ich glaube auch, dass das aus dem Genuss Gottes kommt dann die Bereitschaft zu dienen, kommt dann die Bereitschaft, sich für ihn einzusetzen und so weiter. Aber da, zuerst kommt der Genuss, dass ich weiß, für wen diene ich denn? Der ist es wert. Wenn ihr das nicht weißt, diene ich auch nur mir selber oder mit halbem Herzen oder aus dem Fleisch heraus. Zuerst der Genuss Gottes und dann auch der Dienst, das Leiden, sage ich dann auch noch was dazu, und alles andere, was auch noch so das Leben mit Jesus mit sich bringt. Chief end of man is to glorify God by enjoying him forever. Und in der Bibel steht sowas Ähnliches. Da steht, habe deine Lust an Yahweh, kleines Side-Teaching, Yahweh, der Gottesname im Alten Testament. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin, der ich sein werde und ich werde sein, der ich jetzt schon bin. Zusammengefasst, ja. Das ist Yahweh. Und im Neuen Testament, der Name Jesus oder Yeshua enthält diesen Namen, weil Jesus heißt, Yahweh rettet. Ist also nur eine Fortsetzung oder eine Erweiterung. Also wenn du Jesus sagst, sagst du damit automatisch auch Yahweh. Und wenn du Jesus anbetest, betest du automatisch auch Yahweh an. Es ist auch derselbe Gott. In der Bibel steht, dieser Yahweh wohnt in ganzer Fülle in Jesus drinnen. Die sind so eng miteinander, da kriegst du kein Löschblatt oder was auch immer dazwischen. Die sind so eng miteinander, dass Jesus sagen kann, ja, der Vater und ich sind eins. Kleines Side-Teaching zur Trinität. Heiliger Geist war nicht dabei, egal. Aber mitnehmen, das ist kein Unterschied. Das ist derselbe Gott, der im Alten Testament handelt und der im Neuen Testament handelt. Er setzt unterschiedliche Akzente, aber es ist derselbe. Und der fordert uns auf, hab deine Lust an mir oder deine Freude. Seek your true pleasure in Yahweh, steht in einer Übersetzung, in einer englischen. Und dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Und wenn du jetzt denkst, ah, da kriege ich endlich alles, was ich mir wünsche. Ja, wenn ich so ein bisschen Freude an Gott habe und dann kriege ich all die Gegenstände und die Dinge, die ich so gern hätte. Ja, das ist nicht gemeint. Sondern das, was unser Herz wirklich sich wünscht, ihr erinnert euch, Jesus ist die Lieblingsspeise unserer Seele. Das ist das, was unser Herz sich wirklich ersehnt. Und den kriegen wir dann auch. Und das ist wie ein Kreislauf. Ja? Wenn du deine Lust an Gott hast, dann gibt er dir, was du dir wünschst. Aber in Wahrheit ist genau das, was du dir wünschst, das, was du eh schon kriegst. Nämlich die Lust an Gott, die Freude mit ihm. Je mehr du sie hast und pflegst, desto mehr kriegst du auch noch davon. Und dann wird das wieder das, was du dir wünschst. Es ist wie ein Kreislauf des absoluten Lebensglücks. Das klingt wie ein China-Restaurant. China-Restaurant zum Kreislauf des absoluten Lebensglücks mit einer Brücke von Jade, die über einen Strom von Bambus führt, wo ein Panda-Bär, was auch immer. Vielleicht hilft euch das mitzunehmen. Aber das ist so dieser Kreislauf, den Gott meint. Hab deine Lust an mir und ich werde dir noch mehr von mir geben. Ich werde dir noch mehr Freude geben. Du musst nicht selber irgendwie Freude produzieren, ich gebe sie dir. Kriegst sie von mir und indem du sie genießt und sagst, das ist wirklich das Wichtigste im Leben. Das ist wirklich die ganz große Freude in meinem Leben. Ich mache das nicht. Fällt sicher runter. Indem du das sagst, kriegst du noch mehr davon. So ist Gott. Du musst gar nichts leisten und produzieren. So, und jetzt die Frage, das klingt alles gut und schön, aber wie kann man jetzt Gott wirklich genießen? Wenn ich hier jetzt sitze oder zu Hause oder in Linz oder wo auch immer, was mache ich dann heute noch, wenn ich sage, ja, ich will Gott genießen? Was tue ich dann? Ja, das ist nicht so schwer, das ist wie mit deiner Lieblingsspeise. Du setzt dich, weißt ja auch, wie du sie genießt und wie du sie isst, da musst du nicht lang nachdenken drüber. Und ich helfe euch aber ein bisschen dabei, um da weiterzukommen. Der erste Schritt ist Zeit nehmen. Deine Lieblingsspeise wirst du nicht im Vorbeigehen konsumieren. Kommt vielleicht auch mal vor, aber im Grunde setzt man sich hin und sagt, ach, ich zelebriere das. Ich genieße jetzt mein Gulasch oder was auch immer es ist. Du nimmst dir Zeit. Und das ist das, was Gott sich auch wünscht, was auch eine Voraussetzung für den Genuss Gottes ist. Klar, auch im Alltag tippt Gott uns an und sagt, ha, ich bin da und ich tue dir Gutes. Keine Frage. Aber so dieser wirkliche Genuss, dieses bewusste, wow, ich bin mit Gott zusammen, das braucht Zeit. Und das ist das auch, womit du Gott ehren kannst, indem du ihm Zeit gibst. Und vielleicht ist da auch die eine oder andere harte Entscheidung bei dir dran. Weil du hast nur 24 Stunden, du kriegst nicht mehr, wie du sie einteilst. Und ja, vielleicht ist da auch dran, auf etwas zu verzichten, was an sich nicht schlecht ist. Und vielleicht musst du dir auch überlegen, wo du dich investierst. Und ich sage ganz vorsichtig, ja, und ohne jemanden nahe treten zu wollen, der Genuss Gottes kann auch durch den Dienst in der Kirche nicht ersetzt werden. Vielleicht musst du dich auch wo weniger investieren, damit du dich mehr in den Genuss und in die Begegnung mit Jesus investieren kannst. Weil dein Dienst wird dann viel effektiver sein. Das ist die Voraussetzung. Vielleicht musst du auch dein Netflix-Abo abbestellen, wenn du merkst, hey, da gehen Stunden drauf. Oder keine Fernsehgebühren mehr zahlen, na, das ist ein schlechter Tipp. Irgendwas abmelden, ja, was nicht verboten ist, aber was dir die Zeit raubt. Vielleicht irgendein Hobby, wo du merkst, ja, das ist schon schön, aber irgendwie, das hat dann doch Vorrang in meinem Herzen vor dieser Begegnung mit Gott. Und da ist Jesus recht eifersüchtig. Sag, schau mal, was ist dir wirklich wichtig? Was liebst du wirklich? Mehr als mich vielleicht. Weil wo du deine Zeit investierst, das zeigt doch, wo deine Liebe ist und wo deine Leidenschaft ist. Zeit nehmen. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Es gibt keine christliche Liste, das darfst du und das darfst du nicht. Nein, alles ist erlaubt. Aber nichts soll mich beherrschen und nichts soll Vorrang haben vor Gott. Du musst selber mit Jesus besprechen und dir zeigen lassen, was ist es bei mir, wo ich dir Zeit wegnehme und mir selber schade. Du nimmst den Genuss weg. Zweiter Punkt, Zeit nehmen und dann auch ernst nehmen. Gott ernst nehmen, das gehört zum Genuss dazu. Also wissen, mit wem habe ich es da zu tun? Soweit wir das wissen können, aber er offenbart ja einiges von sich. Wir können wissen, mit wem wir zu tun haben. Das ist auch Ehrfurcht, dass ich Gott ernst nehme und sage, ja, ich scherze nicht herum, ich nehme es ernst mit dir. Mir ist das wirklich wichtig. Und ich merke immer mehr, wie sehr das meine Existenz ausmacht. Du, dir begegnen, das, was du sagst, was du willst, was dir wichtig ist. Das ist ernst nehmen. So, jetzt wird es noch konkreter, weil wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann kannst du Jesus aufnehmen. Und da sind wir jetzt wirklich wie beim Essen. Eine Speise nimmst du auf, indem du sie in den Mund nimmst. Ja? Das wäre hier der nächste Punkt vom Mund. Du nimmst mit deinen Sinnen etwas wahr. Und das ist, wenn du zum Beispiel in der Bibel liest. Du nimmst mit deinen Sinnen wahr, da steht, fürchte dich nicht. Aha. Das ist der erste Schritt. Du nimmst es wahr. Und der zweite Schritt ist dann vom Mund, ja, durch den Schlund, damit ihr das auch merkt. Vom Mund durch den Schlund, runterschlucken. Wenn du eine Speise schluckst, dann nimmst du sie in dir auf. Und wenn du Wahrheit von Gott liest und sagst, fürchte dich nicht, und dann beziehst du sie auf dich und sagst, Jesus sagt zu mir, fürchte du dich nicht. Dann hast du diese Wahrheit in dich hineingeschluckt sozusagen. Sie ist jetzt in dir drinnen und hat mit dir zu tun. Oder wenn in der Bibel steht, Jesus sagt, ich mache alles neu. Und du sagst, hey, ich beziehe das auf mich. Und Jesus sagt zu mir, kannst deinen Namen einsetzen, Robert, ich mache auch bei dir alles neu. Das ist runterschlucken, das ist Jesus wirklich runterschlucken und sagen, hey, ich ziehe dich in meine Existenz hinein, in meinen Körper, in mein Dasein. Ich ziehe dich rein, ich nehme dich ernst. Ich hole mir das hinein, wer du bist. und lese es nicht nur und sage, ja, interessant, was in der Bibel steht. Ja, sehr interessant, nicht schlecht. Nein, ich beziehe es auf mich, auf meine Existenz. Das heißt Jesus essen, was er gesagt hat. Ja, wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Ich esse das wirklich rein. Es kann auch ein Worship-Song sein, wo du sagst, wow, die singen so schön und plötzlich merkst du, aber das hat mit mir zu tun, was da gesungen wird. Oder jemand betet für dich und du merkst, ah, das betrifft wirklich mein Herz. Das hat ja wirklich Kraft. Dann hast du es runtergeschluckt. Es ist in dir drinnen jetzt. Und vom Mund durch den Schlund, der dritte Schritt ist dann bis zum Grund in dir. Das sinkt ein. Und so wie die Speise, die du isst, sie wird Teil deines Körpers, diese Moleküle, wenn du was isst und aufnimmst, das wird eingebaut in dich. Das kann man gar nicht mehr trennen von dir. Das ist dann Teil von dir. Und das ist das, was wir auch immer mehr merken. Jesus, das, was er sagt, was er ist, was er uns verspricht, wird immer mehr Teil meines Daseins. Ich bin gar nicht mehr denkbar ohne dem. Oder ich würde vergehen ohne dem, ich würde eingehen. Ja, wie eine Pflanze, die man nicht gießt, wenn man mir das wegnehmen würde und könnte, aber das kann niemand. Bis zum Grund. Wahrheit wirklich ins eigene Leben einbauen. Die Wahrheit von Jesus, die Wahrheit der Bibel, die Wahrheit dessen, was wir als Kirche leben, was wir hören, was wir lernen, auch was Gott dir persönlich sagt. Schau, ich werde es nie vergessen, dass Gott zu mir gesagt hat, Robert, ich sehe dich mit Freude. Das habe ich gerne runtergeschluckt. Ich habe mich nicht gewehrt dagegen. Ich habe das runtergeschluckt und gedacht, wow, das ist jetzt Teil von mir. Ich gebe das nie wieder her. Und seitdem kann man niemand sagen, es ist total wichtig, was Menschen über dich denken. Ich habe gesagt, nein, aber Gott hat gesagt, er sieht mich mit Freude. Mir ist nicht wurscht, was Menschen über mich denken, aber wichtig ist es nicht mehr so. Ich habe diesen Zuspruch Gottes und ich habe ihn geschluckt und er ist bis zum Grund. Oder er ist noch unterwegs, ja, bis zum Grund. Der sinkt ein in mich. Ja. Und das tut so gut und das macht so unabhängig von der Meinung von anderen Menschen. Dort wollen wir auch hin, in diese Unabhängigkeit. Das Ergebnis von all dem, das ist wie beim Essen. Wir tun das ja immer wieder. Wir brauchen das auch immer wieder. Und das Ergebnis ist, dass es unsere Existenz verändert. Wir werden kräftig durch das, was wir essen. Wir werden stark. Es schmeckt uns auch. Lieblingsspeise. Jesus ist nicht nur Grundnahrungsmittel, damit wir halt irgendwie durchkommen, sondern es ist die Lieblingsspeise. Der schmeckt gut. Der ist super. Ich brauche nichts anderes. Ich will nichts anderes. Ich suche nichts anderes. Das Ergebnis von all dem ist, dass wir stärker werden, dass wir kräftig werden und dass wir auch diesen Shalom, diesen Frieden von Gott erleben, den wir körperlich erleben können. Einen Frieden, der nicht nur heißt, es ist halt kein Streit, sondern das ist eine aktive Kraft, Shalom in uns, Friede in uns. Das ist ein Wohlbefinden, trotz aller äußeren Umstände. Das ist eine Genugtuung zu wissen, wow, ich bin bei der Wahrheit. Diese Welt sehnt sich so nach Wahrheit. Überall Lügen. Ja? Überall Lügen. Und keiner weiß mehr, was ist noch wahr? Auf was kann ich mich noch verlassen? Auf Jesus kannst du dich verlassen. Und dieser Shalom gibt dir diese Gewissheit, Jesus ist die Wahrheit. Ich bin an der Wahrheit dran. Bei allen Fehlern, die ich noch mache, bei allem, was ich noch nicht verstehe, aber ich bin an der Wahrheit dran. Ich lebe mit der Wahrheit in mir. Das ist so gut. Und das ist so wertvoll. Und Millionen Menschen sehnen sich danach. Und du darfst es haben in Jesus. Dann sei auch dankbar dafür. Genau, Jesus selber sagt, eure Freude soll vollkommen sein. Wir greifen nicht nach etwas, wo Jesus sagt, Finger weg von dieser Freude. Nein, er sagt, sie soll vollkommen sein. Ich will, dass eure Freude an mir, an Jesus, vollkommen wird und immer reichhaltiger und immer schöner. Wir leben immer noch in dieser Welt und wir wissen, dass vieles schwierig ist, dass uns vieles herausfordert, aber ganz verstehe ich so jammernde Christen nicht, weil ich denke mal Folgendes. Da warte ich jetzt noch drauf, ich sag's mal. Das Leben ist nicht immer lustig, aber Jesus ist immer ein Genuss. Wer das erlebt hat und die eine Seite kennt, der ist wirklich nicht immer lustig im Leben, der darf auch die andere Seite nehmen und sagen, aber Jesus ist immer ein Genuss, immer. Weil er ist immer dasselbe. Und wenn du einmal was Positives mit ihm erlebt hast, dann darfst du wissen, ja, aber der ändert sich nicht am nächsten Tag. Genau der gleiche positive Jesus, der dir an einem Tag Mut gegeben hat, Kraft gegeben hat, was auch immer, ist am nächsten Tag dasselbe. Und er hat dasselbe im Repertoire für dich, wie auch am Tag zuvor. Der ändert sich nicht. Der hat immer dasselbe. Genau, da steht es jetzt. Jetzt können wir aber weitergehen, noch zum fünften Punkt. Das ist mir noch wichtig. Wir haben heute schon von der Speisung der 5000 gehört. Luke hat es angesprochen irgendwann mit den Broten und den Fischen. Und das war ja damals ein Wunder, das Jesus getan hat. Er hat es auch mehrmals getan. Und das Spannende daran ist, sie sind nicht nur alle satt geworden, die da waren, sondern da blieb noch was übrig für andere, die nicht dabei waren. Und Jesus sagt, hey, sammelt das auf, das ist wertvoll. Das soll noch anderen dienen. Und so ist es auch mit deiner Freude, mit deinem Genuss an Jesus. Der reicht aus, um auch noch andere satt zu machen. Die Menschen um uns herum hungern. Sie hungern in Wahrheit nach Jesus. Sie suchen was, sie suchen jemanden, der ihnen treu ist, der ihnen den Rücken stärkt, der ihnen Kraft gibt, der ihnen sagt, hey, es ist gut, dass es dich gibt. Es ist gut, wo du bist. Ich habe einen Auftrag für dich, ich habe eine Zukunft für dich. All das ist Jesus. Und die Frage ist, was tischen wir den Menschen um uns herum so auf jeden Tag? Tischen wir ihnen unsere Meinungen auf, unsere Ansichten? Tischen wir ihnen unsere Zweifel auf, weil wir denken, ja, wir müssen ja ehrlich sein, aber von deinen Zweifeln wird niemand satt. Und von deinen Ansichten wird niemand satt, niemand um dich herum. Und nicht einmal, wie du über ethische Fragen denkst als Christ, ist wirklich relevant. Das ist vielleicht irgendwann auch ein Thema, aber wirklich relevant. Für die Menschen um dich herum ist Jesus selber. Weil er sagt, ich bin das lebendige Brot, nicht du. Du musst kein lebendiges Brot sein. Das ist er selber. Du bist der, der ihn weiterreicht, der ihn in gewisser Weise multipliziert, indem er ihn anderen Menschen gibt. Lass diesen Genuss doch überfließen zu anderen Menschen. Somit, genau, Gott, denn Gott will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Das ist nichts, was mir eingefallen ist, sondern es steht in der Bibel, er hat so einen Überfluss an Herrlichkeit, an Interesse, an Commitment, an Leidenschaft, an Freude, dass er sagt, hey, ich will das teilen. Er hat die Menschen nicht aus Mangel geschaffen, weil er was braucht und sagt, ich brauche nur ein paar Menschen, sonst bin ich nicht glücklich. Nein, er hat so viel zu geben. Und er sagt, hey, ich will Menschen, denen ich geben kann, wo ich meine Herrlichkeit überfließen lassen kann und sie glücklich machen kann. Das ist Gottes Lebensplan für die Menschheit in Wahrheit, seine Herrlichkeit zu teilen. Dafür hat er uns erlöst, dafür hat er uns geschaffen, dafür begleitet er uns, damit er seine Herrlichkeit mit uns teilt. Erinnere dich nochmal, genieße dich selbst als Anfang. Genieß dich selbst. Hab dich gern. Mag dich. Weil Gott genießt sich selber. Er ist das Vorbild darin und wir dürfen ihn darin auch nachahmen. Gott genießt dich. Er sieht dich mit Freude und er ist voller Freude über dich. Dann genießt du auch Gott. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Besseres, als ihn aufzunehmen, auf ihn hinzuhören und das, was er dir sagt, auf dich persönlich zu beziehen, deinen Namen einzusetzen. Er meint dich und es wirklich runterzuschlucken in deine Existenz hinein und es einsinken zu lassen, indem du es immer wieder wiederholst und dir auch sagst, hey, es stimmt, Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht. Jesus hat gesagt, er ist die Hoffnung. Er hat gesagt, trachte zuerst nach Gottes Reich, macht das zur wichtigsten Sache und alles andere wird euch zufallen. Und so vieles anderes. Lies die Bibel, es steht so viel drinnen, was Jesus gesagt hat und was er dir sagt. Du kannst ständig deinen Namen reinschreiben, zwischen die Zeilen. Du kannst immer deinen Namen reinschreiben, er meint dich. Ja? Sorgt euch um nichts und so weiter und so weiter. Genieße es, genieße Gott und daraus wird dann der Dienst kommen. Und wenn du dir denkst, ja, aber Robert, was ist mit dem Leiden, das auch in der Bibel steht? Und mit Verfolgung und mit all den Dingen. So, ja, steht in der Bibel, ist Teil vom Glauben. Aber das ist wie bei einem Medikament. Das sind die Nebenwirkungen. Wir genießen Gott quasi als Lösung für alle unsere Probleme. Und dass das manchmal auch Nebenwirkungen in dieser Welt hat, ja, das nehmen wir in Kauf. Da ist Gott noch ganz realistisch und sagt, ja, das kann passieren. Kann Verfolgung kommen, kann Leid kommen, Zurückweisung, Spott, Verachtung, Nachteile, bis hin, viele Menschen erleben das, bis hin zu, dass man dir alles wegnimmt oder dich umbringen will, weil du an Jesus glaubst. Das sind heftige Nebenwirkungen, aber immer noch Nebenwirkungen. Die Hauptwirkung und das, warum wir mit ihm zu tun haben, ist, weil er so gut ist. Und weil das, wie in der Bibel steht, das überwiegt bei weitem die Wirkung, die positive Wirkung von Jesus in unserem Leben, überwiegt bei weitem die Nebenwirkungen. Die fallen gar nicht ins Gewicht gegen die Herrlichkeit, die wir jetzt schon haben und die uns erwartet in der Zukunft. Und diesen Genuss, wenn du ihn hast, den lass überfließen. Und deswegen möchte ich dir nochmal ganz konkret sagen, wenn du das hörst und dir denkst, nein, ich weiß nicht, also ich habe diesen Genuss nicht, ja, an Jesus, dann möchte ich dich herzlich einladen, jag diesem Genuss nach. Es gibt nichts Besseres. Alles, was du sonst probierst in deinem Leben, und da können dir Millionen Menschen können dir sagen, wir haben es probiert, es hat nicht funktioniert. Mit Geld, Macht, Sex, Eigentum, Gewalt, was auch immer sich Menschen tun, damit sie irgendwie einen Kick und eine Hoffnung haben und einen Genuss haben in ihrem Leben. Es hat alles nicht funktioniert auf lange Sicht. Machen wir es doch gescheiter, wenn wir jetzt schon sehen, wie die Weltgeschichte verlaufen ist. Machen wir es doch gescheiter und nehmen wir Jesus als den, der uns Genuss gibt. Er lädt uns ein, uns dauerhaften, sinnvollen, gesunden, zutiefst gesunden Genuss zu geben. Und wenn du umgekehrt sagst, ja, ich lebe mit Jesus, aber so diesen Genuss habe ich nicht. Und ganz ehrlich gesagt, mein Leben mit Jesus ist ein bisschen erbärmlich. Dann sage ich, macht nichts. Jesus streckt dir die Hand aus und sagt, hey, kannst neu anfangen heute. Du weißt viel vielleicht über mich, hast dich auch bekehrt, lebst mit mir, willst mich ernst nehmen, das ist super. Aber ich will dir Genuss an mir schenken. Ich bin nicht ein Gott fürs Hirn, ich bin nicht die Lieblingsspeise fürs Hirn, ich bin die Lieblingsspeise für die Seele, für dich als ganze Existenz. Dann darfst du ohne Stolz und ohne was Negatives sagen, ja, bis jetzt war es ein bisschen trocken, aber Jesus, ich will neu anfangen, ich will den Genuss haben und er wird ihn dir geben. Und wenn du sagst, na, das ist genau so, lebe ich. Ich erlebe das ständig. Jesus ist mein Genuss. Das ist super. Aber lass ihn auch überfließen. Lass es nicht bei dir enden, sondern lass überfließen zu anderen Menschen. Die Menschen hungern danach. Die Menschen um uns herum hungern nach all dem, was wir so glücklich haben dürfen. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir nicht sagen, ja, Hauptsache ich habe genug. Für mich reicht es und die anderen sind mir wurscht. Das ist nicht die Haltung von Jesus und das ist hoffentlich auch nicht unsere Haltung. Sondern wir lassen überfließen. Wir reden nicht über unsere Meinungen, wir reden nicht über unsere Ansichten, sondern wir sagen, was Jesus gesagt hat. Wir tischen ihnen Jesus auf als die Speise. Nicht uns selber. Wir können sie nicht satt machen, aber Jesus kann sie satt machen. Wir werden heute auch das Abendmahl gemeinsam nehmen. Es gibt heute 3 Tische, einen hier, 2 da drüben. Und ich lade euch ein, jeder, der diesen Genuss schon kennt, das wirklich bewusst zu nehmen. Auch da nimmst du was auf, dieses Stück Brot, dieser Traubensaft wird Teil von dir, wird eingebaut in deinen Körper. Und so wird auch Jesus immer mehr Teil von deiner Existenz, wenn du ihn runterschluckst und sagst, ja, diese Wahrheit betrifft mich. Der meint mich und es ist super. Und wenn du sagst, na, das ist noch nicht so ganz, ich hätte es schon gern, dann kannst du heute einen Schritt machen. Du kannst jetzt in dieser Minute zu Jesus sprechen und ihn einladen. Du kannst heute zum ersten Mal das Abendmahl nehmen und sagen, hey, ich nehme das ernst. Es hat mit dem Kreuz zu tun, mit dem, was Jesus getan hat am Kreuz für dich, dass er sein Leben gegeben hat, um deine Strafe zu tragen, um dein Leben zu retten, hat er seins hingegeben. Das genügt, um sich Jesus zuzuwenden. Alles andere wird er dich lehren und wird er dir beibringen. Aber es genügt, den Namen Jesus anzurufen und du wirst errettet werden, hat er selber versprochen. Und wenn du wirklich sagst, na, das ist alles Unfug, dann nimm auch das Abendmahl nicht. Aber denk drüber nach, ob du wirklich auf dieses Angebot verzichten willst und denk nach, was ist besser? Was ist ein besseres Angebot als das, was mir hier angeboten wird? Nicht von mir, sondern von Jesus. Ich habe nichts anzubieten, aber er hat alles zu bieten. So lade ich euch ein, dass wir das Abendmahl nehmen, hier vor Ort. Auch du zu Hause kannst dir es noch herrichten, kannst noch Brot holen und Wein und bewusst auch teilnehmen daran, im Gedenken daran, wer Jesus ist, ihn ernst nehmen und ihn wirklich aufnehmen in dein Leben jetzt und auch am Nachmittag und zu Hause, indem du liest, indem du Gemeinschaft hast und ihn wirklich genießen. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.